Wir feiern heute in unserem Gottesdienst die Taufe eines Kindes der Familie Steeb. Wir wollen zuerst zu Beginn unseres Gottesdienstes das Lied singen, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden, 53, die Verse 1, 2 und 4. Ich werde immer wieder darauf angesprochen, nach einem Gottesdienst, wenn ich hier Kinder taufe, das ist regelmäßig so, dass jemand Anstoß nimmt an dem Taufen der Kinder. Und ich muss immer wieder darauf hinweisen, das ist ja erfreulich, wenn Menschen darunter Leid tragen, dass in unserer Kirche ein Gewohnheitschristentum herrscht. Und sicher teilen wir dann miteinander viele Bedenken. Nur möchte ich hier ganz klar Stellung beziehen. Wie heilen wir diesen Schaden der Trägheit, wo Menschen ohne Entscheidung in ihr Christenleben hineingeboren werden und nie begreifen, was sie eigentlich haben könnten? Ich meine, wir ändern hier nichts, indem wir eine andere Praxis mit dem Wasser einführen. Das Wasser tut's hier nicht, sondern das gepredigte Wort und der Glaube. Und ich darf das jedes Mal wieder betonen, wenn wir ein Kind taufen, wenn dieses Kind nicht einmal später sich bekehrt und das Gnadenangebot Gottes begreift und ergreift, bedeutet diese Taufe ein Fluch über dem Leben, eine Anklage, die uns noch im jüngsten Gericht belastet. Das ist das eine, das ich hier ganz deutlich sagen will, aber dann kommt doch noch die Frage, warum taufe ich dann trotzdem noch Kinder? Ich darf das dann einmal erklären, wenn es eine Familie eines Kirchengemeinderates ist. Es ist eine Gemeinde nicht nur im Gottesdienst versammelt, sondern Gemeinde fängt in der Familie an. Im Neuen Testament gibt es Hausgemeinden. Unsere Kinder werden hoffentlich schon als Babys in christliche Gemeinden hineingeboren. Und können wir das nicht prüfen und nicht wägen, und wir sind nicht die Richter aller Menschen und die Herzenskündiger. Aber was ist das auch in meiner Familie, wo schon die kleinen Kinder morgens mitbeten? Und wo ich nicht sage, warte mal, bis du 18 bist, dann darfst du vielleicht beten. Ich nehme sie als Jünger Jesu ernst, auch wenn sie 6 sind oder 8. Auch wenn sie nur stammeln können, sind sie hineingeboren in eine christliche Gemeinde. Ich weiß, dass man verloren gehen kann. Aber ich weiß auch, dass mich das Erbarmen Jesu trägt. Und gerade das wird auch über unserer sicher nicht völlig perfekten Praxis deutlich. Aber ich kenne keine bessere. Und darum möchte ich auch das sagen, die Taufpredigt, die halte ich nachher. Ich will das vorher sagen in der Taufvermahnung. Mir ist das so wichtig, dass Eltern wieder ihre Aufgabe erkennen, in ihren Familien Gemeinde zu sein. Der Vater hier soll sein Hauspriesteramt ernst nehmen. Dort wird die Priesterschaft aller Gläubigen zuerst einmal aktuell. Dort sind auch unsere Väter gefordert und die Mütter mit dazu. Und dort ist das am allerschwierigsten zu verkündigen, wo einem die Kinder so auf die Finger sehen. Und das wissen alle, die Kinder haben, wie schwierig das ist, ein Zeuge seines Herrn zu sein. Und das Wort dort zu vertreten, wo man doch selbst unter seiner Fehlsamkeit so leidet. Und was wollten wir anders unseren Kindern da sagen, als dass die ganze Taufe ein großes Zeugnis davon ist, dass Gott uns schwachen Menschen, ein gnädiger Gott wolle sein und verzeihe ihm alle Sünden aus lauter Gnade von wegen Jesu Christi und nehme ihn auf an Kindesstatt und zum Erben aller himmlischen Güter. Und so frage ich nun Sie als Eltern und Paten, wollt ihr, dass dieses Kind auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft wird, und wollt ihr, dass eure dazu beitragen, dieses Kind auf diesen Herrn hin zu erziehen? So antwortet gemeinsam: Ja, und Gott helfe mir. So bringt das Kind dazu. Und nun singen wir miteinander vom Lied 52, die Verse 1 bis 4. Es sind insgesamt 5 Verse, es ist noch ein eingeschobener Vers dazwischen. 52, die Verse 1 bis 4. Unser Predigtext ist in manchen der Gesangbüchern abgedruckt in der fünften und sechsten Reihe, Sonntag nach dem Erscheinungsfest. Es hat verschiedene Seitenzählungen dort. Fünfte und sechste Reihe ist es oben überschrieben. 1. Mose 28, Vers 10 bis 22. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden, und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Zu den interessanten Büchern gehören ja die Biografien großer Männer. Wenn man da einmal ins Stöbern kommt, kann man staunen, was es doch für großartige Menschen gibt. Menschen mit einer hervorragenden Intelligenz. Oder, und da staune ich am allermeisten, Leute, die einen edlen, feinen Charakter haben, und sie hinterlassen dann eine tiefe Wirkung auf viele Menschen. Aber wenn ich in der Bibel lese, da gibt es auch Lebensbeschreibungen. Nur sind das dort gar keine herausragenden menschlichen Persönlichkeiten mehr. Dort sind das normale Durchschnittsmenschen. Ja, man kann sogar sagen, nach unten keine Grenze. Dort wird von einem Mann erzählt, dessen Leben geprägt war vom unrechten Umgang mit dem Geld. Matthäus. Oder ein Mann, der mit Jesus als Jünger zog und in der entscheidenden Stunde versagt hat und seinen Herrn verleugnet hat. Das war Petrus. Und dazu gehört ja auch die Geschichte dieses Mannes, von dem unser Text heute handelt, von Jakob, dem Betrüger. Und wenn man diese Lebensbeschreibungen ansieht, ja, wie kommen die in die Bibel? Da war in ihrem Leben etwas geschehen, etwas, das sie stur unterscheiden lässt zwischen eins, das war einmal, und zwischen dem Jetzt, zwischen dem Heute. Und dieses Etwas, das geschehen war, das war etwas völlig Neues in ihrem Leben. Das hatten sie nicht ererbt von Vater oder Mutter, das war nicht in ihrem Charakter angelegt, das hatten sie nicht als Begabung in sich schlummernd. Dieses Etwas wurde in sie ganz neu hineingegeben, und dieses Etwas, das war Gott selbst, der sich in fehlsamen, schwachen, versagenden Menschen eine Wohnung suchte und in diesem Leben wirkte. Das ist ganz groß, was uns da gesagt wird, dass der heilige und erhabene Gott sich in unserer Welt finden lässt und dass er Menschen aufsucht, die gar keine Veranlagung dazu haben, die dafür ganz ungeeignet sind, und dass Gott in das Leben dieser Menschen hineingeht. Ein defekter Charakter, ein minderwertiger Mensch wird zu einem Platz, zu einer Stätte, wo sich der lebendige, heilige Gott verherrlicht. Wenn wir unsere Lebenspläne haben und groß denken, dann muss das immer uns bewusst sein. Selbst wenn wir über eine überdurchschnittliche Intelligenz verfügten, für Gott wäre das noch viel zu wenig. Selbst wenn wir uns in unseren Charaktereigenschaften messen könnten mit den edelsten Wohltätern, für Gott wäre das noch zu wenig, viel zu wenig. Er will ja selbst seine Art in unser Wesen einprägen. In unserem ganzen Tun soll man die Spuren des ewigen Gottes sehen können. Und das ist nur möglich, wenn Gott selbst in einem irdischen, zerbrechlichen, kümmerlichen Menschenleben Wohnung macht. Darüber möchte ich heute predigen. Ein Menschenleben bekommt eine wesentliche Bedeutung. Und das geht in drei Schritten vor sich. Zuerst einmal, Gott spricht einen Menschen an. Es war eine kalte Nacht in der Steppe. Und da liegt einer draußen und versucht zu schlafen. So wie er sich in dieser Nacht gefühlt hat, hat er sich bestimmt nie mehr gefühlt. Er war von zu Hause geflohen und um sein Leben gerannt. Und sein Bruder war hinter ihm her. Sein ganzes Leben war in die Brüche gegangen. Für den Mann war das besonders schwer. Es gibt ja welche, die gehen von daheim weg, weil sie Freiheit suchen. Das traf für diesen Jakob nicht zu. Er war ein Mann, der gern am Rockschoß seiner Mutter hing. Es heißt in der Bibel, er war ein gesitterter Mann und wohnte gern in Zelten. Es war ihm wohl, wenn er daheim sein konnte, nur nicht weg müssen. Daheim ist doch am allerschönsten. Und dann wird er hinausgeschleudert in die kalte Nacht. Und da draußen liegt er einsam. Niemand ist da. Niemand nimmt sich seiner an. Da begreift dieser Jakob in der Nacht, da ist der lebendige Gott und er redet mit mir und er spricht mit mir. Und er ruft diesen Jakob. Was uns überraschend ist, ist, dass Gott gar keine Sicherheitsklausel einbaut. Man weiß das ja nicht, ob der Jakob überhaupt will, wenn Gott ihn anspricht, siehe, ich bin mit dir. Will der denn das? Wir erleben das doch, wie viele hochnäsig das wegschieben und sagen, ich will doch von Gott gar nichts wissen. Aber so ist Gott wirklich. Ich erkenne das in meinem Leben nur nicht. Ich bin dafür blind. So ist Gott mir doch schon dauernd nachgelaufen. Und man hört diese Stimme manchmal erst in diesen einsamen Stunden, wenn alles in die Brüche ging, dass Gott um uns wirbt, siehe, ich bin mit dir. Dabei passen die beiden doch überhaupt nicht zusammen. Und doch, das ist ja gerade wieder typisch. Die beiden passen wirklich nicht zusammen. Schon in den ersten Kindertagen wurde diesem Jakob dieser schreckliche Name gegeben. Jakob, der im hebräischen Wortspiel an den Betrug erinnert. Ein zweideutiger Name, wo die Leute ein bisschen grinsten. Und das war ja nicht bloß ein Name, das war ja sein Wesen. Und die Bibel kann das so schonungslos aufdecken, dass das bei uns ja nicht bloß äußerlich so ist, ich habe ein paar Fehler und ein paar Macken in meiner Person, sondern das ist mir ins Wesen hineingeschrieben, dass ich ein Mensch bin, ein unheimlicher Mensch, in dem schreckliche Sachen geschehen. Das, was hier vorgefallen war, war ja nicht bloß ein Familienkrach, wie er hier und da mal vorkommen mag oder gar unter Brüdern, dass man sich in die Wolle kriegt, sondern das war ja böse Schuld, die hier geschehen war. Hier war ein Unrecht geschehen und dieser Jakob, der konnte ja gar nicht mehr anders als von zu Hause weggehen. Er hat etwas getan und diese böse Tat, die brachte Hass hervor und dieser Hass fraß in dem Bruder Esau weiter. Und dieser Hass gebar neue Schuld und neue Auseinandersetzung und neue Bosheit. Und wie dieser Jakob durch die Nacht rennt, ist das ja so dumm, wie wenn er seiner Schuld entrinnen könnte, wie wenn er da weglaufen könnte. Das ist mir gleichzeitig ein Bild unseres Menschenlebens, das in der Bibel mehrfach gezeichnet wird. Wir kennen das von dem Kain, der über die Welt geht und eine Schuld zu tragen hat, die er nicht mehr los wird. Und er sagt, sie ist eigentlich zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Das wird vom ersten Mensch, vom Adam gesagt, dass er mit Dornen und Disteln lebt. Und das ist nicht bloß ein ärgerliches Leben in der Welt des Berufs und der Arbeit, sondern das erinnert ihn an seine Schuld. Er hat Teil an einem Leben, das vor Gott in die Brüche ging und das nicht mehr repariert werden kann. Das wäre ja so einfach, wenn wir immer wieder bei den ärgerlichen Zuständen in unserem Leben sagen können, naja, da haben wir eben irgendwo Pech gehabt. Wir haben doch dieses Leben so gelebt, dass wir unstet und flüchtig sind, dass wir keinen Menschen mehr haben, der um uns ist, dass wir vereinsamt sind. Ist doch unsere Schuld. Und genau dort redet Gott in dieser Nacht zu Jakob. Und er bindet sich an diesen Betrüger. Und er sagt ihm, siehe, ich bin mit dir. Gerade dich meine ich. Wir taufen Kinder, weil wir nicht wie moderne Pädagogen davon überzeugt sind, dass Menschen gut sind, sondern weil wir wissen, wie tief das hineingeht. Von unserer Geburt her sind wir von Gott nicht brauchbar. Und in uns wohnt das Böse, und was wir anpacken, wird böse. Aber da ist der Herr, der sich zu solchen herunterbeugt und sagt, siehe, ich bin mit dir. Und Gott bindet sich so an uns, dass alles neu werden kann. Das ist für uns Christen der Inhalt unseres Glaubens. Das bleibt für uns die Mitte alles unseren Redens. Dafür hat Jesus Christus sein Leben gelassen, weil er sich an uns binden will. Und er bindet sich, weil wir Sünder sind, gefallene Menschen, Aufrührer, die gegen ihn im Streit liegen. Das fängt nun in unserem Christenleben zuerst einmal damit an, dass wir hören. Viele behaupten immer wieder, das Christenleben fange mit der Tat an. Man müsse das bewähren. Glauben Sie es wirklich nicht. Lesen Sie es in der Bibel, es fängt mit Hören an. Kein Wort wird dem Jakob gesagt, tu mal was Nettes. Es fängt an, Jakob, hör einmal zu. Dann wird einer Christ, wenn er zum ersten Mal das mit seinen Ohren vernimmt und begreift und in seinem Herzen Ja dazu sagt, Gott bindet sich an mich und wir beide passen überhaupt nicht zusammen und doch das Wunder ist da. Das ist Glauben, dass ich das Wunder aller Wunder fasse. Das ist größer als die Heilung eines Aussätzigen, größer als die Auferweckung eines Toten aus dem Grab. Dass Gott bei mir ist, dass Gott bei Ihnen ist und trotz Schuld und Sünde vergebend in Ihr Leben eingreift und Sie ruft und Sie will. Und wenn das heute Morgen jetzt einigen von uns so ganz direkt zum ersten Mal deutlich wird, dann ist das der Ruf Gottes in ihr Leben. Ich bin mit dir. Aber nun wird eine Trennungslinie gezogen, das ist das Zweite. Die Szene war gespenstisch, wenn man das verfilmen wollte, unheimlich. Diese kalte Nacht, da leuchtet nur der Mond, scheint fahl herunter, da hört man in der Ferne wilde Tiere heulen und da liegt dieser einsame junge Mann da in der Wüste, ein Bild des einsamen Menschen unserer Tage. Und nun redet Gott und sagt, ich bin mit dir. Und man meint, der Jakob macht einen Luftsprung. Nein, macht er nicht. Das heißt, er erschrak. Warum erschrickt er? Erst wenn Gott zu uns redet und uns diese Zusage gibt, erkennen wir die Größe unserer Schuld. Und in dem Augenblick kommt es zu einem Schrecken. Das können Sie durch die Bibel hindurch verfolgen. Es war nicht anders, als Petrus richtig zum Glauben kam. Er fällt nieder. Herr, geh weg von mir. Das ist ganz gefährlich. Verfolgen Sie das einmal in Gesprächen, die Sie mit Predigthörern führen oder sonst, wo Menschen irgendwo einmal bei einer Evangelisation getroffen wurden. Dass in dem Augenblick, wo eigentlich Menschen anfangen müssen, vor Freude zu strahlen, fangen sie an zu erschrecken. Und das ist eine gefährliche Klippe, weil man jetzt nämlich am Glauben noch einmal Schiffbruch erleiden kann und sagen kann, nein, nein, und man redet natürlich auch nicht drüber. Jetzt wird ja dem Jakob erst bewusst, dass sein Verhalten böse Tat war, Unrecht, Schuld, Sünde vor Gott. Und dann, man will das ja nicht aussprechen, dann flüchtet man sich irgendwo weg, dann sagt man, ich gehe da nicht mehr hin oder mir passt das nicht oder mir hat das nicht gefallen und die Sprache war nicht richtig. Dabei wird einem nur Schuld bewusst in dem Augenblick. Und man hat nie begriffen, dass wenn Gott redet, dann will er ja in dem Augenblick einen Trennungsstrich machen, einen Graben reißen und das Alte abtrennen. Er will das Alte loslösen. Jetzt soll doch das Neue anfangen. Es soll ein Eins geben und ein Jetzt. Sie können das nennen, wie Sie wollen. Wenn Sie ein Aber haben, das nicht Bekehrung nennen wollen, dann nennen Sie es, wie Sie es wollen. Die Sache muss her. Es muss ein Trennungsstrich werden. Wollen Sie dann immer mit der alten Vergangenheit leben? Das muss ein furchtbares Glaubensleben sein, wenn einer die Sache der Bekehrung nicht haben will. Dieses Ablegen des Alten. Einmal muss doch Jakob von diesem Dreck der Vergangenheit loskommen. Sonst hat man ja immer diesen Schrecken, sobald Gott in unser Gewissen hineinredet. Gott hat schon viel früher im Leben dieses Jakob das Wort gesagt, ich bin mit dir, schon in Kindertagen. Er war ja ein Träger des Segens Gottes. Er hat das nur nie begriffen gehabt. Gehört hat er es oft, begriffen hat er es nie. Und begriffen hat er es wirklich erst da, wo er Gott diesen Strich ziehen ließ, quer durch sein Leben. Und dann sagte, das Alte ist vergangen, jetzt ist alles funkelnagelneu geworden. Früher hat er das nie sagen können, weil er immer probierte, an die Gaben Gottes mit eigener Kraft sich heranzumanövrieren, ja, sich durchzulavrieren. Es wird einmal im Buch Hosea gesagt, dass das die typische Art des Volkes Gottes sei, wie Jakob zu leben. Und dann müssen wir Christen besonders hell darauf hinhören. Wenn da gesagt wird, das sei eine Not der frommen Leute, dass man meint, man könne mit eigener Kraft vor Gott das Heil jagen. Man könne mit eigener Frömmigkeit, mit eigener Tüchtigkeit und mit eigener Geschicklichkeit dahin kommen, wo Gott einen hinführen will. Nein, erst da draußen, als das Leben in die Brüche gegangen war, in der Wüste, als er allein war, hat Jakob begreifen können. Und er hat es immer noch nicht ganz begriffen. Sie haben ganz recht. Um seine Bekehrung zu verstehen, braucht man sicher ein Leben lang. 14 Tagen wird hier Herr Grünzweig predigen über die Fortsetzung der Jakobsgeschichte, wo er dann mit Gott noch einmal ringt am Jabbokfluss und wo er Gott festhalten will. Und Gott gibt ihm einen Schlag. Er wird zeitlebens ein Krüppel bleiben, bis er begreift, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Oder gar am Ende seines Lebens sagt, Herr, ich warte auf dein Heil. Ich stehe da mit meinen leeren Händen. Ob das wir heute begreifen, nur dann kann ich empfangen von diesen großen Gaben, die Gott austeilt, wenn ich da stehe und ausstrecke diese leeren Hände. Wenn Sie heute hergekommen sind und sagen, in meinem Leben ist alles kaputt gegangen, ich bin ganz leer, dann sind Sie ganz nah beim Empfangen dieses Jakob. Dann sind Sie einer, der diese Stimme vernehmen kann, siehe, ich bin mit dir, ich will dich behüten, wo du hinziehst. Wenn eine Trennungslinie endlich einmal gezogen werden kann, wenn das Alte in der Vergebung Jesu endlich bewältigt wird und man dann das Neue fasst, er geht mit mir. Ja, das soll das Letzte sein. Dieses Leben führt in die Weite. Gott sagt diesem Jakob, ich will dich behüten, wo du hinziehst. Ich hatte ihn ja am Anfang schon erzählt, dass das dem Jakob ebenso schwer fiel. Er war ein häuslicher Typ und wohnte gern in Zelten. Er hatte so gerne die Hausschuhe an. Und dann war es gemütlich. Und dann blieb er zu Hause. Und nun sendet ihn Gott hinaus und sagt, geh in eine Welt. Aber das lag ihm nicht. Uns liegt das auch nicht, wenn uns nun der Herr hinaussendet, wieder in die Welt, draußen, wo die Menschen sind, wo so viel Böses geschieht. Wir sind so gern hier, wo Freunde uns umgeben. Aber es ist mir wie, wenn der Herr seine Leute hinausschleudert in die dunkle Nacht. Und wie wenn das sein müsste. Und wir haben diesen Predigttext wohl, weil er nach dem Epiphaniasfest uns gegeben ist. Wo der Herr mit uns geht, ist die Finsternis nicht mehr finster. Da wird das Dunkle hell. Dann leuchtet plötzlich die Dunkelheit, weil der Herr uns von allen Seiten umgibt. Dann kann die Angst nicht mehr da sein. Und wenn uns von allen Seiten Wölfe umgeben, der Herr ist ja da und gibt uns seinen Frieden. Und selbst wenn uns bange werden mag vor uns selbst, das wird ja ein Jakob zeitlebens nie mehr verloren haben, die Angst vor sich selbst, Und wenn in meinem Leben wieder das Böse hochkommt, und dann weiß er, der Herr ist bei mir. Und wenn er mich behütet, dann kann ich ganz froh und unbesorgt sein. Wir sollten das von diesem Jakob lernen. Wir sollten einen Mut bekommen, uns senden zu lassen von diesem Herrn. Hinein in die Welt, da wo es ganz dunkel aussieht. Nicht weil wir Mut haben, sondern weil der Herr sich an uns bindet. Siehe, ich bin mit dir. Jakob hat das vorher gar nicht gewusst, dass selbst in dieser dunklen Nacht der Herr da ist. Über Bethel war gar kein besonderes Geheimnis. Es war nur der Platz, wo es Jakob gemerkt hat. Aber eigentlich steht das ja über jedem Platz dieser Welt. Selbst über dem trostlosesten Platz. Das steht über dem Zimmer, in das sie heimkehren. Über ihrem Beruf, in den sie Gott gestellt hat. In der Ehe, in der sie leben. Ich bin mit dir. Der Herr will sich an sie binden. Unser Herr hat sich an Versager gebunden, wie es ein Jakob war. An schwache Menschen, an Menschen, deren Leben zerbrochen war. Aber es kommt ja nicht auf diese Eigenschaften an, die wir mitbringen. Es kommt alles darauf an, dass wir dieses Wort begreifen und annehmen. Siehe, ich bin mit dir. Ich will dich behüten, wo du hinziehst. Und wer hier zugreift, der gewinnt alles. Amen. Und singen wir vom Lied 46, die Verse 3, 4 und 5. Beten. Herr Jesus, wir wollen dir für das Wunder deiner Erwählung danken. Du hast uns gerufen, gerade weil wir Versager sind. und weil wir unser Leben auch vor dir unwürdig gelebt haben. Ja, alles klagt uns an. Aber umso größer wurde deine Liebe zu uns. Wir haben oft deine Stimme verachtet und deinen Ruf auf die Seite gedrückt. Herr, wir bitten dich, ruf du bei jedem von uns so laut hinein, dass wir diesen Trennungsstrich vollziehen lassen in unserem Leben und dass du dann der Herr sein kann, der bestimmt, führt und lenkt. Du hast aus diesem Jakob einen Stammvater deines Volkes gemacht. Herr, wir wollen nicht weniger, als dass du unser Leben gebrauchst zu einem wichtigen Pfeiler in deinem Heiligtum, zu einem wichtigen Bestandteil deines Reiches. Wir wollen nichts Kleines, wir wollen dich ganz in unserem kleinen Leben fassen und wir wissen, dass deine Gnade in Schwachen umso mächtiger ist. Vollbringe du dieses Wunder und lass uns nicht nur stehen bleiben beim Hören, sondern wirke du dann so in uns, dass du durch uns dein Reich in dieser Welt bauen kannst. Mach du uns zu Zeugen deiner Herrlichkeit in einer dunklen Welt, dass wir hinausgehen in die Nacht und von dir weitersagen, von deinem Licht, von deiner Klarheit und von deiner Herrlichkeit. Segne du den Dienst deiner ganzen Christenheit. Sei du bei den Boten im Evangelisationsdienst und im Missionsdienst, in der Jugendarbeit, in der Diakonie. Lass du das immer so tröstend vernommen werden, dass Menschen sich abwenden können von dem alten, nichtigen Leben und das Neue ergreifen in dir und in dir das Leben haben. Lass uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch vom Lied »Wie schön leuchtet der Morgenstern« 410, den letzten Vers, den siebten Vers. Mir leid, dass Sie stehen mussten, aber es ging. Wir wollen hier im Mittelgang keine Stühle mehr stellen. Ich sage Ihnen das ganz offen. Ich bin da immer nicht ruhig bei den beweglichen Stühlen. Dann muss mal jemand raus und dann wird so ein Stuhl da, steht im Wege und auf einmal kommt man nicht mehr durch die Gänge raus. Einfach deshalb wollen wir die Gänge frei halten. Das ist auch zu Ihrer Beruhigung. Und lieber stehen dann mal ein paar. Das geht dann sicher besser. Ab dem nächsten Sonntag haben wir wieder unseren zweiten Gottesdienst um 10:45. Da ist immer genügend Platz. Da gibt es nie Schwierigkeiten. Und das tut Ihnen auch gut, wenn Sie mal ausschlafen können. Ich gönne es Ihnen. Also ab nächsten Sonntag. Dann haben wir noch bekannt zu geben, unsere Freizeit. Wir machen am nächsten Sonntag den neuen Notizenzettel über Fasnacht. Wir haben dort eine viertägige Freizeit auf dem Michelsberg. Das ist schon ein halber Urlaub. Wir wollen zuerst die Freizeit einmal ausschreiben für solche, die die ganze Zeit dabei sein können. Auch für Familien, die die 4 Tage sein können. Und wenn dann noch Plätze frei sind in der letzten Woche, nehmen wir welche auch mit, die nur kürzer mitgehen. Aber es könnte doch sein, dass es schon so viele sind, die die ganze Zeit gehen. Ich sage das heute schon, weil man das ja einplanen muss. Oder die Berufstätigen müssen da mit dem Urlaub sehen, von Freitagabend bis Dienstag an Fasnacht. Auf Ihren Plätzen liegen die Einladungen zur Allianzgebetswoche. Ich möchte Sie dazu ganz herzlich einladen. Morgen Abend beginnt das Gebet mit den Christen. Sie kennen doch den Unterschied zwischen Ökumene und Allianz. In der Ökumene geht es um die Vereinigung der christlichen Kirchen und das Zusammensein der Kirchen. Die Allianz sagt, wir wollen nicht die Einheit der Kirchenkörper und der Organisationen, sondern wir suchen eine Einheit darzustellen, die ja schon immer da ist, nämlich, dass Jesus Christus in wiedergeborenen Menschen wirkt. Darum hat die Allianz auch ein Glaubensbekenntnis, das viel größer ist als die Ökumene. Sie nennt mehrere Punkte, die uns verbinden mit Christen in anderen Kirchen. Aber sie sagen, wir müssen diese Einheit darstellen der Christen. Und das kommt am besten da zum Ausdruck, wenn wir miteinander beten. Dann liegt auf Ihren Plätzen noch dieser Prospekt zum Gemeindetag unter dem Wort. Da liegt ja das Vorbereitungsbüro in unserer Nähe, vorne in unserem Pfarrhaus. Wir wollen das Opfer heute für die Durchführung dieses Gemeindetags nehmen. An diesem Tag wird der Eintritt auch in den Killesbergpark kostenfrei sein. Sonst sind noch einige Unkosten damit verbunden. Uns ist das so wichtig, mir selbst, der ich in der Vorbereitung tätig bin, dass an diesem Tag unter dem Thema Alles gehört euch, ihr gehört Christus, eine Vielfalt sichtbar wird von den Aufgaben, in denen wir stehen, in der Erziehung, im Evangelisationsdienst, in öffentlicher Verantwortung, in der Berufswelt, in der wir arbeiten und überall als Christen, die von dem Herrn Jesus gesandt sind, dort wirken können. Das will der Gemeindetag auch als Stärkung unseres Glaubens darstellen. Bestattet wurden in der vergangenen Woche Adolf Schöll, Kaufmann, 83 Jahre, Danniger Straße 27b, Emma Berger, geborene Schuster, 78 Jahre, Hohenheimer Straße 84. Wir hörten dort das Wort, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, so merkt man es auf dem Friedhof, aber der Herr geht auf über dir und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.